Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Das ist Next-Level-Kunst, was The Bear macht. Mit filmischer Handwerkskunst die Kochkunst zu zelebrieren, ist schon was unglaublich Besonderes. Und wenn man nur ein bisschen affin ist für Kamera oder für Schnitt oder für sich mal gehen lassen, für Musikvideos, ihr müsst euch The Bear antun.
Sag mal, Marco, was ist eigentlich dein Lieblingsfilm übers Kochen?
Erst habe ich überlegt, okay, diese Frage, hast du darauf eine gute Antwort? Und dann ist mir eingefallen, ich habe neulich erst mit meinem Kollegen Yves bei meinem anderen Podcast Nerd und Kultur, hatten wir ein Ranking gemacht über die besten Pixar-Filme. Und mein Lieblings-Pixar-Film ist gleichzeitig mein Lieblings-Kochfilm Ratatouille.
Sehr gute Antwort. Das wäre jetzt auch das, was mir als erstes eingefallen wäre. Vielleicht noch Schokolade oder so. Aha. Aber um das jetzt ein bisschen aufzuspeisen, würde ich sagen, der französische Film Delikatessen von Jean-Pierre Jeune. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Jean-Pierre Jeune.
Das ist derjenige, der die fabelhafte Welt der Amelie gemacht hat. Und Zwinker, Zwinker, Alien 4.
Ja.
Genau, das ist, und im Prinzip ist Delikatessen, ich meine, das heißt ja schon so, auch ein Film übers Kochen, wenn auch ein sehr unkonventioneller und ein sehr abgefahrener. Also, weiß nicht, falls ihr mal auf dem Flohmarkt oder so, falls euch da eine DVD in die Hände fällt, von 91 mit dem Namen Delikatessen, holt euch die. Der Film ist wirklich ein kleiner Geheimtipp.
Ja, tatsächlich, das ist zum Geheimtipp geworden. Dabei ist der, glaube ich, auch in Frankreich relativ Kult. Also wer ihn kennt, kennt ihn. Man vergisst nicht, dass man diesen Film gesehen hat. Und im Nachhinein passt es auch ganz gut zu Alien 4, finde ich. Auch das eine oder andere Gesicht wird man wiedererkennen.
Genau.
Ich mag den, aber ich habe den vor 100 Jahren gesehen. Also wirklich, es ist ewig her. Ich glaube, nach Alien 4 sogar. Aber der Alien 4 war ja auch 97. Das ist alles ein bisschen her.
Ich habe tatsächlich die DVD bei mir daheim im Schrank. Mhm. Ich müsste den mal wieder gucken, aber ich habe ein bisschen die Sorge, dass das alles so durch die rosarote Brille. aber ich glaube, der hat sich gut gehalten, glaube ich.
Glaub
der
ist
gut
auch.
Gereift.
Das glaube ich wirklich.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien powered by Vodafone. Vor ungefähr einem Jahr haben wir eine Podcast-Folge der wohl besten Serie gewidmet, die keiner guckt. Mittlerweile hat sich, glaube ich, in Deutschland schon herumgesprochen, wie gut The Bear ist, was natürlich in erster Linie an unserem Podcast liegt, natürlich, zwinker, zwinker. Jetzt ist endlich die dritte Staffel draußen und ist sie ein Genuss wie die ersten zwei Staffeln oder nur halbgar? Darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Marco Risch, Star Wars-Konnoisseur und YouTuber. Hi Marco.
Hi Fabian.
Und ich, Fabian Douglas, Quadrataugen-Host und manchmal auch Host von GigaTV Mac. Ja, wir haben natürlich die dritte Staffel ganz geguckt. Wenn ihr aber noch nicht alles geguckt habt, keine Sorge. Zu Beginn servieren wir euch noch keine Spoiler. Und bevor es mit Kochsprachbildern weitergeht, erstmal ein wenig Werbung. Carmi Barzado weiß ganz genau, was bei ihm in der Küche in den Schubladen liegt. Aber könnt ihr das Gleiche über eure Schreibtischschubladen sagen? Es kann sich lohnen, mal einen Blick da hineinzuwerfen, denn gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben, Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-KundInnen findet ihr in den Shownotes. Und damit raus aus der Werbung, zurück zu The Bear. Bevor wir jetzt über die dritte Staffel sprechen, Marco, welche Staffel hat dir eigentlich besser gefallen? Staffel 1 oder Staffel 2?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also mehr Preis abgeräumt hatte ich die zweite. Und deswegen bin ich mit großer Erwartungshaltung an die zweite gegangen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe die erste Staffel damals geschaut, als sie direkt rauskam auf Disney Plus. Und die zweite, aus mir selbst unerfindlichen Gründen, bin ich nicht dazu gekommen, die zu gucken und habe die immer so auf die ewige Watchliste geschoben. Der Podcast hier und die dritte Staffel waren ein guter Grund, jetzt endlich mal anzufangen. Und ich höre halt so viel Lobpreisung zur zweiten Staffel. Die hat ja auch mehr Preise abgeräumt. Und ich habe sogar Teile der dritten Staffel schon gesehen, bevor ich die zweite gesehen hatte, was gar nicht so schlimm war, weil die erste Folge ich dachte, es ist eine Art Rückblende. Ich meine, war es ja auch, aber gleichzeitig waren da Sachen drin, die nicht in der zweiten Staffel sind. Also ich bin ganz gut wieder reingekommen, habe das jetzt hintereinander nochmal gebinged. Also ich habe die erste Staffel gerewatcht und die zweite jetzt hintereinander. Und ich finde, die zweite ist tatsächlich knapp besser. Ich glaube, ich mag das Szenario lieber der ersten. Also die Sandwichbude in Chicago finde ich viel interessanter.
Ja, es hat auch der Kontrast ist auch krasser vom Sternekoch, der in die kleine Imbissbude geht, auf jeden Fall.
Aber es ist auch ein bisschen märchenhafter am Ende. Also ein bisschen so gemütlich geschrieben. Ja, so kann man es jetzt enden lassen und das war's. Während die zweite Staffel, finde ich, viel mutiger ist, ein Staffelende zu kreieren. Und ich glaube, was für mich der ganz kleine Tropfen, der ausschlaggebende Punkt ist, dass meine aktuelle Lieblingsfolge der Serien, das ist sehr schwer, eine Lieblingsfolge zu finden, weil die so unterschiedlich sind, ist die Richie-Folge. Es gibt eine Folge, die nur ihm gewidmet ist in der zweiten Staffel. Die finde ich so toll. Und man muss auch sagen, auch wenn sie wirklich, was die eigene Ruhe angeht, ein absolutes Massaker mit dir anstellt, diese Weihnachtsfolge in der zweiten Staffel ist halt auch Peak Writing der Dialoge und wie es gespielt ist und wie sich die Serie schon wieder anders inszeniert. Ich glaube, das ist eine der ausschlaggebenden Folgen, warum die zweite mit solchen Preisen überhäuft wurde.
Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum auch ich die zweite Staffel über die erste Staffel stellen würde. Denn die zweite Staffel hat einfach mehr erinnerungswürdige Folgen, finde ich. Also zum Beispiel die du eben erwähnt hast mit Richie, das ist auch meine Lieblingsfolge. Aber es gibt auch noch andere, die Weihnachtsfolge oder die Folge in Kopenhagen und so weiter, die letzte Folge natürlich. In der ersten Staffel ist das mehr so diese eine Folge, glaube ich, über die jeder spricht, die so ein One-Take ist, die dafür auch nur, keine Ahnung, 20 Minuten geht oder so. Aber ansonsten sind die alle auf einem, also sticht da keine Folge so stark heraus. Die sind alle natürlich trotzdem alle sehr unterhaltsam, alle haben krasses Pacing, alle stressen dich wahnsinnig. Aber von der zweiten Staffel bleibt, glaube ich, trotzdem mehr hängen. Und deswegen ist so.
Ich finde auch die zweite Staffel, die hat ja eine Folge, die hat einen One-Take 10 Minuten lang. Also nicht ganz so beeindruckend wie in der ersten. Ich finde aber, was der Take zeigt, wie es gefilmt ist, wie sich die Lichtverhältnisse und die Räumlichkeiten die ganze Zeit ändern, ist noch mal viel beeindruckender gemacht. Und dass die ganze Folge das nicht ist, passt auch nicht zum Rest der Folge. Es ist so wirklich, die Kunst, also die Form geht nicht über die Kunst. Für diese eine Folge in der ersten Staffel war das absolut notwendig für das, was die Folge sagen will und wie du dich fühlen sollst. Aber bei der zweiten nicht, nämlich nur bis zu einem gewissen Punkt, bis zum ein Drittel der Folge. Und ja, ich glaube, die zweite Folge ist einfach noch mal ausgefeilter und noch mutiger. Und deswegen muss ich die zweite wählen. Aber das Szenario der ersten gefällt mir viel besser.
Also bevor wir jetzt anfangen, im Detail über die dritte Staffel zu reden, vielleicht können wir so ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Also falls ihr jetzt die erste oder zweite Staffel nicht gesehen habt, vielleicht habt ihr auch nicht unsere Podcast-Folge gehört. Die würde ich euch nämlich dann ganz dringend ans Herz legen. Da gehen wir wirklich ins Detail in die erste und zweite Staffel. Für wen ist denn diese Serie? Denn Marco, du hast es mir im Vorgespräch gesagt, wenn man so vorher verrät, ja, das ist halt eine Serie um einen Koch, also quasi eine Kochserie, dann könnten gewisse Leute abgeschreckt sein. Aber das wäre eigentlich sehr schade, oder?
Ja, es wäre so, als würde man Ted Lasso pitchen damit, dass es eine Fußballserie ist. Ja, der Sport und die Strukturen drumherum und hier das Kochen und die Strukturen drumherum spielen eine große Rolle, aber es ist universell ersetzbar. Also Koch-Konnoisseure lieben diese Serie. Ich weiß, dass Köche die gucken, zumindest die Köche, mit denen ich geredet habe. Für die ist das eine Offenbarung, dass sie das mal so sehen, so präsentiert in einem fiktionalen Format und nicht irgendwie in einer Doku nur. Aber das ist mehr Mittel zum Zweck, um uns das zu zeigen, was mit den Charakteren passiert, also in ihnen vor allem passiert. Die Serie ist sehr gut darin, Gefühle darzustellen, ohne dass man sie aussprechen muss. Das Witzige ist, glaube ich, die meisten Preise sind in diesem Comedy-Bereich abgeräumt worden. Aber The Bear fällt ganz hart in diese Zwischengenre der Dramedy eigentlich. Sowas, was man Scrubs zuschreiben würde. Aber jetzt nicht wegen dem Humor, sondern weil es in Wirklichkeit jede Folge dramatisch ist. Und es hat sehr viel Humor dabei, weil die Leichtigkeit des Seins und des Lebens steckt halt auch da drin, das Schöne und das Schreckliche. Es ist mehr eine Dramaserie, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn man das jetzt noch mal so hintereinander wegguckt. Weil ich weiß noch, für die erste Staffel habe ich ewig gebraucht, weil ich mir da gesagt habe, ich kann nur eine Folge am Tag gucken. Das ist zu stressig.
Und dabei gehen die Folgen ja nur so 20, 30 Minuten.
Ne? Ja, also. Du kannst ja nur eine gucken, ohne wahnsinnig zu werden. Und jetzt habe ich aber alles durchgebinged. Es geht auch, aber man braucht Pausen. Man braucht wirklich Atempausen, muss mal Pause drücken, ein bisschen Wäsche machen. Das geht nicht anders, weil es zu stressig ist. Dann ist Hausarbeit weniger stressig. Gleichzeitig ist es trotzdem eine Offenbarung, das zu sehen. Ich kann es ehrlich gesagt nur fast jedem empfehlen. Essen ist ja auch was Universelles. Wir alle haben mal irgendwann irgendwo Essen zubereitet oder etwas anderes gegessen, was uns jemand zubereitet hat. Damit kann jeder erstmal relaten. Aber dieser Akt des Essensmachens, wofür das Essen auch manchmal steht, ist dann halt die nächste Ebene, die Serie aufmacht und nutzt das, um die Menschen zu positionieren und miteinander interagieren zu lassen. Und das ist universell. Das ist wirklich universell. Also mir fällt jetzt spontan niemand ein, dem ich die Serie nicht wenigstens mal, niemand fällt mir ein, dem ich nicht raten würde, wenigstens die erste Folge mal zu sehen. Einfach mal, das sind 30 Minuten deiner Zeit, weißt nach 10 Minuten, ob du es weitersehen willst. Ich würde es ganz gucken, die erste Folge, aber ja. Ich meine, wie geht's dir da?
Ich würde auch jedem Filmfan, jedem Serienfan diese Serie empfehlen. Wie du schon sagst, ist kein großes zeitliches Commitment. Aber das Setting ist einfach so einfach, aber so genial. Mhm. Also der Kontrast, die Welten, die ja aufeinander krachen. Also der Familienladen, der mit Liebe und Spucke zusammengehalten wird. Mhm. Und der Sternekoch, der den umkrempeln möchte, der den auf Vordermann bringen möchte und dann gegen die ganzen Widerstände gegenläuft, die von den Leuten, die da schon tagtäglich arbeiten und das alles bitte genau so haben wollen, wie es schon immer so gemacht wurde. Ich glaube, irgendwie kann sich da jeder wiedererkennen, weil jeder hat mal irgendwo neu angefangen und ist irgendwo neu reingekommen und in so etablierte Strukturen. Also das ist, wie du schon gesagt hast, im Prinzip was Universelles. Und auch deswegen würde ich das als jedem empfehlen.
Ich würde sogar eine besondere Empfehlung aussprechen für alle filmaffinen Menschen, kunstaffinen Menschen, weil es eine sehr künstlerische Serie ist. Wir haben es ja schon so angedeutet, es gibt gewisse Lieblingsfolgen, die sich auch sehr unterscheiden von den anderen Folgen. Und etwas, was mir beim ersten Gucken der ersten Staffel nicht aufgefallen ist, gerade weil ich, glaube ich, ja jeden Tag nur eine Folge gesehen habe, und beim Rewatch aber total aufgefallen ist in der ersten Staffel, dann schon bei der zweiten noch extremer, und ich würde behaupten, der dritten noch extremer. Ich behaupte, und weißt ja, wie wir immer sagen bei GigaTV Mac, danach siehst du die Serie mit anderen Augen. Ich habe jetzt das Video nicht von dieser gesehen zu der Serie. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt was wiederhole, was sie auch schon gesagt hat. Deswegen, falls sie es schon gesagt hat, Kudos an Lisa. Es war Lisas Video, ne?
Ja,
das war nicht
meins.
Ich habe es noch nicht gesehen. Wegen der dritten Staffel, weil ich ihn noch nicht gesehen hatte, wollte ich es nicht sehen. Mindblowing Erkenntnis für mich als Zuschauer war, jede Folge ist anders inszeniert. Und zwar jede. Es geht nicht nur um den einen One-Shot. Die haben teilweise eine andere Farbkorrektur. Manche Folgen sind wärmer, manche sind extrem kalt. Oft ist die Kamera anders. Viele Folgen sind extrem hektisch, weil du mitten in der Küche stehst und die Kamera nur noch hin und her schwenkt. Manche Folgen sind total aufgeräumt und langsam. Und die Kamera parkt irgendwo am anderen Ende des Tisches und filmt nur in den Raum rein und ohne Schnitt. Es gibt nämlich sehr viele One-Shots in dieser Serie. Und ohne Schnitt finden die Dialoge und die Monologe statt. Hast du andauernd. Aber es ist extrem unterschiedlich inszeniert. Also auch musikalisch. Es gibt zwar viele Needle Drops, aber es gibt zum Beispiel eine Folge in der dritten Staffel, die ist nur mit Walzern unterlegt. Das ist nur Walzer. Das ist in keiner anderen Folge dieser Serie so. Das ist nur in der einen. Und wenn du die Weihnachtsfolge siehst, weil das eine Flashback-Folge ist, hat die Folge so einen Filmgrain, der so ein 16mm, 8mm imitieren soll. So Home-Material. Und die Kamera ist dann auch nochmal extra wackelig und extra close, was selbst für The Bear-Verhältnisse was heißt. Als wäre es wirklich ein Heimvideo. Jede Folge ist anders, und zwar komplett. Und das sind diese 30-Minuten-Häppchen. Manchmal auch mal 40, manchmal einmal sogar eine Stunde. Aber es sind immer diese kleinen Häppchen. Und dann ist mir aufgefallen, oh mein Gott, diese ganze Serie, von mir aus die ganze Serie oder jede Staffel für sich, ist einfach ein 10-Gänge-Menü. Beim Sternekoch. Das sind ja immer so 8, 9 bis 10 Gänge. Und das sind nur ganz kleine Häppchen, eben 30-Minuten-Folgen, die komplett unterschiedlich schmecken, komplett unterschiedlich kredenzt werden, aber in der Gesamtheit harmonisch miteinander sind. Zumindest ist das der Plan. Und Und diese ganze Serie ist so gemacht. Und ich dachte erst, okay, vielleicht liegt es auch nur am Regisseur, aber die meisten Folgen sind von dem Seriencreator. Und der inszeniert auch selbst seine eigenen Folgen unterschiedlich zu den anderen Folgen, die er inszeniert hat. Das ist absolut das Konzept dieser Serie. Kleine Häppchen im 10-Gänge-Menü, also 10 Folgen. Und in der ersten Staffel sind es, glaube ich, 8 Folgen. Also, das war für mich mindblowing zu erkennen. Ich meine, die gleichen sie ja nicht mal in der Machart. Also, die Titelsequenzen sind unterschiedlich, wenn es überhaupt welche gibt. Wie die Schrift einblendet. Einmal in einer Folge, in einer einzigen Folge, ist die Schrift einfach mal blau statt weiß. So, das ist einfach, das sind so Details. Aber deswegen fühlt sich jede Folge so anders an. Nicht nur, weil der Point of View sich ändert, weil manche Folgen nur von einer bestimmten Person handeln. Nein, die ganze Stimmung ändert sich, alles ändert sich. Und die ziehen das komplett durch. Und so der beste Beweis ist eine One-Shot-Folge, eine Weihnachtsfolge und eine Richie-Folge und dann eben dieser Staffelauftakt der dritten Staffel, über den wir gleich reden müssen, der auch nochmal komplett anders ist als alles, was man vorher gesehen hat. Ich fand das schon extrem ballsy, das als Anfang zu nehmen von einer Staffel. Das ist Next-Level-Kunst, was The Bear macht. Mit filmischer Handwerkskunst die Kochkunst zu zelebrieren, ist schon was unglaublich Besonderes. Und wenn man nur ein bisschen affin ist für Kamera oder für Schnitt oder für sich mal gehen lassen, für Musikvideos, vor allem für Musikvideos, ihr müsst euch The Bear antun.
Jetzt hast du schon viele Details genannt und ich muss gestehen, das ein oder andere Detail ist mir wahrscheinlich entfallen. Insofern bin ich sehr froh, dass ich jetzt mit dir zusammen über die dritte Staffel reden kann, weil du hast bestimmt noch ganz viele andere Sachen entdeckt, die mir nicht so aufgefallen sind. Ich würde sagen, jetzt wird's mal Zeit, dass wir zur dritten Staffel kommen. Insofern kommt jetzt eure Spoilerwarnung. Also das heißt, wenn ihr die dritte Staffel noch nicht geguckt habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr hier einmal kurz auf Pause drücken und dann danach sofort zu uns zurückkommen. Also.
Darf ich dir vorher aber noch was fragen?
Yes, bitte.
Findest du die dritte jetzt besser als die anderen zwei? Weil das können wir, glaube ich, spoilerfrei noch sagen. Besser? Daumen hoch, Daumen runter.
Daumen runter.
Oh, damit bist du bei der Mehrheit. Das habe ich viel gehört.
Ja.
Ich glaube, ich bin auch schon mit der Erwartungshaltung rein und habe festgestellt, nö, für mich ist das relativ gleichbleibende Qualität zur zweiten Staffel.
Okay, ich glaube, es hat auch was mit der Erwartungshaltung zu tun, über die können wir gleich reden. Ja. Aber dann, es ist ja toll, dass du so eine Meinung hast, die so gegen den Mainstream geht, ne? Weil nichts ist, glaube ich, langweiliger, als wenn zwei Leute zusammensitzen und die haben beide die gleiche Meinung. Okay, dann nochmal Spoilerwarnung und jetzt geht's los. Also, wir erinnern uns, die zweite Staffel ist ja damit geendet, dass die Generalprobe des Restaurants The Bear einigermaßen erfolgreich abgelaufen ist. Allerdings nicht dank Carmi, der saß ja im Kühlraum fest und hat dann nicht nur aus Versehen mit seiner Freundin Claire Schluss gemacht, sondern sich auch noch mit Richie verkracht. Ausgerechnet mit Richie, der ja den Laden gerockt hat. Also viel dramatisches Potenzial. Und ich konnte gar nicht erwarten, wie all das jetzt in der dritten Staffel thematisiert wird. Ich habe mir ausgedacht, wie könnten die das jetzt in der ersten Folge aufgreifen. Ich habe mir so Fanfiction-mäßig erträumt, dass sich die beiden vertragen und so. Ja, und dann habe ich die erste Folge gesehen. Für den Hollywood Reporter ist es übrigens die beste Folge der Serie. Für mich, ich habe da eine andere Meinung, aber jetzt würde mich erstmal interessieren, wie hat sie dir denn gefallen, die erste Folge der dritten Staffel?
Also die erste Folge ist halt im Wesentlichen ein Flashback als Musikvideo mit Sachen, die wirken wie aus einem Flashback, den du schon mal gesehen haben solltest, als wäre es ein Recap. Aber nee, die hast du auch nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe sogar losgelöst gesehen, bevor ich die zweite gesehen habe. Deswegen war das für mich vielleicht nochmal eine interessantere Erfahrung. Es war ja auch mit so einem Trip-Hop-Soundtrack oder Score hinterlegt. Das könnte genauso gut von Massive Attack sein, was man da hört. Und es geht ja die ganze Folge und hört gar nicht auf. Und es gibt nur ganz wenige Dialoge in dieser Folge. Das war einfach ein Musikvideo. Und ich war erst so mittendrin war ich natürlich super irritiert. Was passiert hier? Wann geht endlich die Folge los? Aber im Nachhinein fand ich das eine interessante Erfahrung. So wie es ja auch ist, ich meine, deswegen nennt man das ja auch Trip-Hop, was Massive Attack macht. Es ist dieses, du fühlst dich, als wärst du auf einem Trip, diese Musik. Sie ist ein bisschen treibend, gleichzeitig ist sie nicht, als würdest du jetzt tanzen müssen, hat aber trotzdem Hip-Hop-Elemente. Deswegen nennt man das Trip-Hop. Und Ich finde das, ich fand das wirklich, wirklich interessant.
Massive Attack, das sind die, die Teardrop gemacht haben von House, ja, ne? Das
wahrscheinlich einer der besten Songs aller Zeiten, jemals. Aber House nicht in der europäischen Fassung. In der europäischen Fassung hat sie einen eigenen, hat eine eigene Titelmelodie. In der amerikanischen Fassung von House MD oder von Dr. House ist der Anfangssong Teardrop von Massive Attack. Naja, ich finde beide Intros geil. Das ist nicht der Punkt. Ich habe noch, muss dazu sagen, bei mir ist die Erfahrung ein bisschen andere. Ich war auf einem, also deswegen habe ich auch die ersten zwei der dritten Staffel zuerst gesehen. Ich war auf einem Event von Disney Plus und die haben hier in München ein Zwei-Sterne-Restaurant gemietet und ausgebucht. Und man hat quasi ein Live-Public-Viewing im Innenhof gehabt, während man ein Fünf-Gänge-Menü oder so gegessen hat.
Ach du alter Influencer, du ey.
Ja, das ist so ein Influencer-Schlüssel. Aber to be fair, das war gar nicht mal so eine Influencer-Veranstaltung. Ich glaube, da war eine Handvoll Influencer, wenn überhaupt. Die meisten Leute waren Journalisten, so der klassische SZ-Journalist und so. Auch Online-Journalisten. Es war jetzt weniger eine Influencer-Veranstaltung, auch wenn es so gewirkt hat. Aber es war ein besonderes Ambiente, um diese Folge zu gucken, weil es gab zwischen diesen Folgen, gab es dann natürlich die Gänge davor und danach und man durfte auch mal in die Küche, man durfte zusehen, wie sie das Essen zubereiten. Es ist wirklich genau wie in The Bear. Und dann gab es einen langen Vortrag von dem Koch, ich komme jetzt auf den Namen nicht, das ist ein japanischer Name, es ist ein Deutsch-Japaner, der eben die zwei Sterne hat, die zwei Michelin-Sterne. Und hat auch sehr viel davon geschwärmt, dass Köche eben halt diese Serie tatsächlich gucken und was davon der Realität entspricht und was ein bisschen übertrieben ist. Und dann halt so eine trip-hoppige Folge zu sehen, während man selber dieses Essen vor der Nase hat, das war nochmal so next level. Also ihr könnt euch das vielleicht ein bisschen vorstellen, weil ganz ehrlich, wer guckt The Bear und isst dabei nichts? Weil es geht ja fast nicht. Du kriegst ja Hunger. Du musst davor essen oder währenddessen essen. Das gehört, finde ich, bei der Serie dazu, weil sonst ist es zu appetitanregend. Und das einfach nur zwei Sterne weitergedacht, waren wir dann bei diesem Screening. Und alleine deswegen fand ich die erste Folge super. Also es war wirklich, das war halt mal wieder so ein Erlebnis. Und ich fand es auch nicht so enttäuschend, weil es sind ja alle Folgen auf einmal gekommen. Da kann ich ja nicht mal sagen, so, jetzt muss ich aber eine Woche warten, bis es weitergeht. Das ist ja beschiss. Nee, ich habe jetzt so eine ganz besondere Art von Recap gehabt, die gleichzeitig noch mal mehr über die Vergangenheit aufdeckt. Und dann geht's los. Hm. Ich finde das schon wieder eine krasse Konzeptfolge. Das kann sich nur The Bear erlauben und wirklich sonst gar keine Serie.
Aber es ist ja so, die Serie ist ja in Deutschland ein paar Monate später rausgekommen als in den USA. Ist sie in den USA auch auf einen Schlag veröffentlicht worden?
Nee, wöchentlich.
Da?
Auch nicht auf Disney Plus, auf FX heißt es, glaube ich, ne? Ja,
Hulu, oder?
Ja, also vielleicht mittlerweile auf Disney Plus. Ich weiß nicht mehr genau, wie die das machen da. Weil das ja eigentlich, ne, die vermeintlich beste Disney Plus-Serie ist ja in Wirklichkeit keine Disney-Serie, sondern eine Fox-Serie, die sie eingekauft haben. Und die deswegen auch irgendwie anders läuft. Oder läuft ja auch auf Hulu, ich habe keine Ahnung. Aber da lief sie wöchentlich, das stimmt. Also da käme ich mir vielleicht eher verarscht vor. Aber ich bin wirklich nicht der Meinung, dass die Serie davon lebt, dass du wissen willst, wie es weitergeht. Sondern ich also jetzt auch gerade beim Binge-Watchen nochmal, nee, jede Folge ist ein Konzept. Und wenn es nur ein Dialog am Bett ist während der Schwangerschaft, also kurz vor der Geburt.
Ich glaube, das ist ein Punkt, über den wir dann nachher am Fazit drüber reden müssen. Ja. Das sehe ich nämlich anders. Aber ist jetzt egal, Einstiegsfolge, wirkt so, als hätte Christopher Nolan im Regiestuhl Platz genommen. Ich war sehr irritiert, vor allem ist mir jetzt, ich weiß nicht, ob das in der ersten und zweiten Staffel auch schon so war, aber in der dritten Staffel arbeiten sie sehr viel mit Schwarzblenden. Also so, es wirkt so ein bisschen so wie damals im Fernsehen, wenn die Fernsehwerbung kommt.
Werbung.
Ne? Ja, nur, dass hier keine Werbung kommt. Und dann war es immer so, das ist jetzt der, nee, okay, es geht jetzt noch weiter. Ah ja, jetzt ist die Folge vorbei. Ah nee, es geht noch weiter. Also es wirkte sehr, also absichtlich natürlich, aber schon sehr künstlerisch, sage ich mal. Mhm. Aber natürlich hat die Folge auch sehr viel Inhalt. Also Carmi formuliert eine Liste mit Dingen, die nicht verhandelbar sind. Interessanterweise, vieles davon hat er von Chef David übernommen, also von seiner Nemesis. Mhm. Und wir sehen eben, wie er sich jetzt komplett da reinstürzt und in Anführungszeichen die Ablenkungen eben, also seine Freundin hinter sich lässt.
Aber ich habe jetzt gerade ja die Serie verglichen mit Gängen.
Ja.
Ne? So, jetzt haben wir den ersten Gang. Der erste Gang ist dieses Musikvideo. Weißt du noch, was der zweite Gang war?
Der zweite,
du hast es gerade gesagt.
Der zweite Gang, also die nächste Folge ja. ist das, wo das ist die Folge, die ich als erste Folge erwartet hätte. Nämlich die Folge, in der sie dann auch die anderen Leute wieder zurückkommen, in der ja. zum Beispiel, was ja auch ja nicht ganz klar war, dass Richie zurückkommt, obwohl er sich so mit gestritten hat, und wo sie sich alle dann zusammenraufen und dann über das, über, also über diese Liste mit den nicht verhandelbaren Dingen diskutieren und über die Menüs diskutieren.
Aber ist das nicht so der denkbar größte Kontrast zum ersten Gang? Also ich bleib jetzt bewusst in dieser Kochsprache. Du hast eine Montage, ein Musikvideo, ne, das getrieben ist von der Musik und von der Hektik des Lebens mit unterschiedlichen Momentaufnahmen und ganz wenigen Dialogen. Und dann hast du als Kontrast dazu eine Folge, die sich anfühlt wie ein One-Shot, was nicht daran liegt, weil es ein One-Shot ist, obwohl viele lange Einstellungen dabei sind. Es wird aber viel hin und her geschnitten, wenn es hektischer wird, wenn immer mehr Leute in die Küche kommen. Aber du hast eine Folge, die in Echtzeit abläuft. Die sagen dir, in 20 Minuten geht's los, und du zeigst noch selber auf die Uhr. Und wenn du während der Folge auf die Uhr schaust, siehst du, wie die Uhr halt in Echtzeit parallel zur Handlung halt runtertickt. Und das ist ja genau das Gegenteil von der Folge davor. Alles an einem Ort mit sehr vielen Leuten, die ausschließlich reden. Und ich bin da auch wieder, da bin ich jetzt der Connoisseur schon wieder. Ich denk so, wow, also dass ihr das so zusammenbringt, und das funktioniert ja auch für mich. Ich fand das wieder, die erste Folge hat mich neugierig gemacht, diese Recap. Und die Folge darauf war, deswegen lieb ich ja die Serie, weil ich die Figuren so charmant finde.
Und die inneren Konflikte.
Ja, wie sie innerlich ausgelebt werden und wie sie äußerlich durch Dialoge und sich gegenseitig ins Wort fallen ausgelebt werden, weil sich das so unglaublich authentisch anfühlt. Es ist sehr oft halt zu viel, keine Frage. Ich verstehe oft nicht, warum die Figuren da nicht mal öfter einen Stopp reinlegen. Also zum Beispiel den Raum verlassen. Ne? Menschen verlassen ja viel öfter den Raum, wenn es so laut wird. Aber stattdessen wird sich hier ewig angeschrien. Andererseits hat die Serie auch gut etabliert, dass es in der Familie liegt. Und auch mit den Leuten, die mit dieser Familie zu tun haben, dass sich das quasi so ein bisschen überträgt, diese Kultur. Aber nee, ich mag diesen Kontrast. Und es war sehr clever im Nachhinein von Disney, muss ich echt sagen, dass sie bei diesem Screening diese zwei Folgen im absoluten Kontrast zueinander gezeigt haben. Einerseits hast du ein trippiges Musikvideo gekriegt, während du gegessen hast. Und andererseits wurdest du noch mal in diese Welt der Dialoge reingeworfen. Weil das muss man der Serie echt lassen. Die ist halt so dankbar für Schauspieler. Dankbar für Schauspieler. Dass die halt da sitzen können und ihre Monologe und vor allem auch ihre Dialoge halten können. Wie das aufeinander einspielt. Es ist kein Wunder, dass diese Serie, und das ist ja wirklich übertrieben, so viele Cameos hat. Das ist ja wirklich die kleinste Nebenfigur. Da macht jemand die Tür auf und dann steht da Josh Hartnett. Und dann ist so, hä? Und dann kommt John Cena rein und alle kennen John Cena. Und ich so, was ist hier denn los? Das ist ja wirklich die kleinste Rolle. Ich finde, das kann einen ein bisschen rausnehmen. Also mich auf jeden Fall. Immer an ein paar Stellen, wo ich denke so, okay, ich kann mich ganz kurz, werde ich daran erinnert, ich gucke gerade eine Serie. Eine Serie, die Schauspieler gerne gucken und deswegen da gerne mitspielen wollen. Das ist ein bisschen hart an der Grenze und oft drüber. Gleichzeitig haben die dabei so eine Spielfreude. Es sind oft so dramatische Figuren wie die von Jamie Lee Curtis, wo ich mir wirklich denke, ja gut, aber das spielt halt jemand, der super schauspielen kann. Da muss man jetzt nicht groß casten, dann kann halt Jamie Lee Curtis das spielen. Die schüttelt das aus dem Ärmel. Auch irgendwie grandios. So, go for it. Aber das ist einer der größten Kritikpunkte, von denen ich immer lese, dass es nur noch ein Cameo-Show wäre. Ich verstehe es gerade, wenn man die dritte noch dazu rechnet, aber es ist schon okay.
Ich finde, okay, es ist tatsächlich, muss ich gestehen, ein bisschen seltsamer Vorwurf, denn gerade zum Beispiel in der zweiten Staffel hat man das, also in der zweiten Staffel hat es ja so angefangen mit den Cameos.
Ja.
Und da war das so nüchtern, so matter-of-fact-mäßig, dass da halt Bob Odenkirk auf einmal mitspielt. So, und es wirkte nicht so zelebriert. Das war jetzt in der dritten Staffel schon eher so, dass ich sage, ah ja, da kommt wörtlich John Cena durch die Tür und da, ne? Aber ja, Gott, es sind ja auch nur zwei, und da haben wir in diesem Podcast schon über ganz andere Filme geredet, die da mit Referenzen und Cameos und Anspielungen ganz anders um sich schmeißen. Wo du gesagt hast, jetzt die erste und die zweite Folge sind so unfassbar unterschiedlich. Das geht ja dann hier mit der dritten Folge weiter. Denn während ja die erste Folge war ja so eine Montage, hast du gesagt, zweite Folge war ja in Realtime. Und jetzt die dritte Folge, das ist ja dann schon wieder, dass hier erzählte Zeit und Erzählzeit nicht mit übereinander stimmen, sondern dass wir Doris, also wir sehen, wie das Restaurant damit struggelt. Also Doris heißt, die Bezeichnung dafür oder die Türen, dass die Türen aufgemacht werden und dass jetzt die Gäste reinkommen und das jetzt geliefert werden muss. Und in der dritten Folge sehen wir eben, wie das Team damit zu kämpfen hat, dass Carmi sich in den Kopf gesetzt hat, dass jeden Tag ein anderes Menü erstellt werden muss, was ja völliger Wahnsinn ist. Völliger Wahnsinn. Aber ich würde jetzt gerne hast du noch irgendwelche Beobachtungen zur dritten Folge? Sonst würde ich gleich zur vierten Folge gehen, die nämlich wichtiger ist.
Mach ich.
Weil die vierte Folge, Veilchen, da ist mir Folgendes aufgefallen. Das beginnt ja damit, dass wir einen Dialog sehen zwischen Claire und Carmi. Und der hat scheinbar erstmal nichts mit dem Setting zu tun oder mit der Situation im Restaurant, aber wie wir ja immer so schön sagen, nichts passiert zufällig, denn da ist mir ein Satz im Gedächtnis geblieben, Claire sagt zu Beginn der Folge, I think it didn't hurt yet, also ich glaube, es hat noch nicht wehgetan und die Folge endet auch mit der Songzeile, this is beginning to hurt, also jetzt fängt es an, weh zu tun und so immer so wieder zwischendurch kann man da so Sachen interpretieren, die so in diese Richtung gehen. Und jetzt mal deine Frage, also Frage an dich. Ist das Thema der dritten Staffel? Also Schmerzen oder Sachen, die man noch nicht merkt, dass sie eigentlich ungesund sind oder dass sie schmerzen? Oder wie könnte man das interpretieren?
Also ich würde es, also erstens, es ist ein Thema auf jeden Fall. Ich finde, das könnte man auch ab der ersten Folge der ersten Staffel schon sagen. Aber du hast schon recht, dass das extra so betont wird, weil nichts geschieht zufällig. Und ich muss jetzt gerade an das Ende denken, als er zum ersten Mal sich so mit, wie soll ich sagen, er ist eigentlich bereit, David weh zu tun, hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, jede andere Serie hätte ihm jetzt in die Fresse gehauen. In jeder anderen Serie wäre das handgreiflich geworden. Das ist jetzt hurt. Aber da nicht. Aber innerlich hat es halt wehgetan. Und da hat es nochmal besonders wehgetan, weil er selbst etwas realisiert hat, dass er wirklich zu dem geworden ist. Und er hat auch keinen, auch wenn er gesagt hat, I'm baffled oder I'm stunned oder sowas, also ganz oberflächlich geblieben ist eigentlich. Man hat gemerkt, das macht ihm jetzt richtig zu schaffen, dass er gemerkt hat, dass er selber so geworden ist. Und dass er wirklich vielleicht nur das werden konnte, was er ist, wegen David. Das hat ja mal richtig wehgetan. Und ich muss zugeben, ich habe diese Folge um 3 Uhr nachts gesehen. Und wenn eine vierte Staffel schon da gewesen wäre, hätte ich die erste Folge dafür
auf jeden
Staffel
Fall geschaut. Auf jeden
und wäre wahrscheinlich sauer gewesen, wenn es ein Musikvideo gewesen wäre.
Ja. Ich meine es auch deswegen, weil in der vierten Folge ja ein dramaturgischer Kniff eingeführt wird oder ein Storybeat, nämlich dass wenig überraschend das Restaurant kein Plus macht, sondern dass es, ich glaube, es sind sogar $5,000 pro minus. Tag minus, was richtig, also was sich ja richtig läppert und was ja auch, also ich meine, Cicero hat das Ganze ja gemacht, um Geld zu verdienen oder halt als Investment und nicht nur, dass das ein schlechtes Investment ist, er verliert sogar Geld und da können wir jetzt dann später auch noch drauf zu sprechen, denke ich mal, weil das wird dann ja auch immer mal wieder aufgegriffen. Ich würde dann jetzt über die sechste Folge ein bisschen reden wollen, Servietten. Es ist auch wieder ganz was anderes. Und zwar, ich weiß nicht, wie ging es dir da? Es ist ja eine Folge, wir sehen, wie Tina an ihren Job gekommen ist in The Bear. Ist übrigens Ayo Edebiris Regiedebüt. Ich habe das erst nicht geschnallt. Ich habe halt gedacht, die hat einen Zweitjob.
Ja. Ich habe erst ab dem irgendwann habe ich gemerkt, das kann nicht der Zweitjob sein. Das geht doch nicht. Ja. Ich glaube, das lag daran, dass ich mir das nicht vorstellen konnte, weil man bei Tina immer das Gefühl hat, die arbeitet doch seit 20 Jahren für Mikey in diesem Laden, so gefühlt. Die war einfach so ein etablierter Charakter, dass du nicht für 2 Sekunden drüber nachgedacht hast, ob die vielleicht wirklich erst seit ein paar Jahren überhaupt da dabei ist. Ich behaupte, das war schon anders angelegt, aber weißt du, das machst du jetzt nicht mit einer Verjüngungskur so eine Folge. Das ist nicht die Serie, das passt nicht zu ihr. Du machst es einfach mit dem, was du da hast und auch da wieder. Ich habe ohne Witze diesen Dialog zwischen ihr und Mikey, wo sie sich kennenlernen, den habe ich mir zweimal angeschaut. Ich fand das so fantastisch gespielt. So vieles an dieser Serie ist ja wie Theater. Also, dass alles an einem Ort passieren kann, dass es davon abhängt, wer reinkommt, wer rausgeht, wer bleibt. Und dass du mit ganz wenigen Schnitten solche Szenen auflösen kannst, weil du einfach nur draufhalten musst mit einer Kamera und es ist geil. Es ist ein bisschen wie bei Woody Allen eigentlich. Wenn man Woody Allen-Filme schaut, die sind cinematografisch nicht besonders gut. Oft sogar, würde ich sagen, sehr bequem. Also zum Beispiel Szenen auf einer Party ist sehr oft, dass da irgendwie eine Kamera auf dem Stativ steht und schwenkt einfach nur hin und her und folgt den Leuten, die durch den Raum laufen, folgt ihnen, aber also nicht hinterherlaufen, sondern steht da, schwenkt nur hinterher und du hörst den Dialog und das ist oft so ein 0815 Dialog, wie Leute sich kennenlernen in einer höheren Gesellschaft und man merkt, wie es einen anödet. Und das passiert alles ohne Schnitt. Und so macht das Woody Allen. Aber das hat so eine eigene Magie, weil das sehr theatermäßig ist. Und jemand wie Tarantino hat sich das ja abgeschaut. Viele seiner Dialoge funktionieren auch so. Mit ganz wenig Kameraeinstellungen, weil er halt Woody Allen-Fan ist und sich das da abgeschaut hat, dass man Dialoge nicht zerschneiden darf und nicht überinszenieren darf. Weil es gibt ja diese Klassiker wie, wenn es intensiver wird, ist die Kamera näher dran. Bei The Bear sind sehr oft Dialoge ohne Establishing Shot, nicht in der totalen, sondern nur zwei Kameraeinstellungen, eine ganz nah bei Person A und eine ganz nah bei Person B. Und das bleibt so für 5 Minuten. Das würde keine andere Serie der Welt so machen, aber The Bear macht es. Und es passt einfach. Auch hier wieder, das ist so eine fantastische Folge gewesen, dass ich gar nicht, ich habe wirklich mehr in dem Dialog gedacht, wieso hassen die Leute die dritte Staffel? Ich verstehe es gerade nicht. Das ist so genial.
Das glaube ich auch so mit meiner Lieblingsfolge. Aber vielleicht ist es doch die 8. Folge. Die wird im Deutschen irgendwie Ice Chips. Die heißen Ice Chips, wobei eigentlich Eiswürfel sollte sie heißen, keine Ahnung. Aber das ist eine echt schöne Charakterfolge, weil, also man kennt ja immer so die, wenn es darum geht, so Charaktere zu schreiben oder dramatische Szenen zu schreiben, sagen wir ja immer, man nimmt also eine Figur und setzt sie in die für sie schlimmstmögliche Situation. Und mehr oder weniger passiert es genau hier auch so. Wir haben eben Ned, bei der die Wehen einsetzen. Sie ruft alle an, also in der Folge davor ist das so, sie ruft alle an, um ihr zu helfen. Und alle haben ihre Handys in die Schränke gesperrt. Keiner kann ihr kommen, helfen. Mhm. Und wen ruft sie an? Ihre Mutter. Das ist wahrscheinlich der letzte Mensch gewesen, den sie bei der Geburt dabei haben wollte. Aber es ist nun leider die einzige, die Zeit hat. Und es ist wirklich eine so tolle Charakterfolge. So vor allem auch, wie sie anfängt. Denn, also diese Frau, die macht einen ja unfassbar wahnsinnig. Und sie hat auch eine ganz seltsame Eigenwahrnehmung. Aber gut, aber du merkst halt, wir sind halt einfach, ist auch wieder so wie ein Kammerspiel oder wie ein Theaterstück. Wir sind mit der Kamera einfach nur in diesem Raum zusammen mit Ned und mit Donna. Und es ist eine wirklich schöne Charakterfolge, weil wir sehen, wie sich über die Laufzeit der Folge auch so die Dynamiken verändern. Also, das wird repräsentiert das durch dieses Hi-Geräusch, das sie machen soll, das Natalie machen soll. Das zwingt ihr Donna erst auf. Und dann nach und nach, wo sie sich so ein bisschen mehr aneinander angleichen, wo sie ein bisschen freundlicher zueinander werden, irgendwann macht sie das von selbst. Und als dann der Song Baby, I Love You gespielt wird, da hatte ich dann Tränen in den Augen.
Du erzählt hast, habe ich ganz leicht feuchte Augen gekriegt, weil ich fand das so intensiv, diesen Dialog. Und das ist einfach über 40 Minuten auch durchzuziehen. Ich muss gerade überlegen, war Ice Chips, war das die komplette Folge nur im Bett?
Nee, also du hast ja auch noch
Der Anfang?
Sie sind ja auf dem Parkplatz. Sie läuft ja rein.
Am Anfang war sie auf dem Parkplatz,
ja.
Okay.
Und dann hört sie ja damit auf, dass Donna den Raum verlässt, weil Pete, der Mann, wieder da ist und sie sitzt sich dann ja zwischen die Facts.
Ja. Oh, ey, das ist so ein intensiver, so gut gespielt und jetzt muss ich gerade dran denken, vielleicht habe ich auch deswegen Tränen in den Augen, weil Jamie Lee Curtis das so toll spielt. Ja. Also könnt mir so viel Kritik geben für die dritte Staffel, wie ihr wollt. Mir kann keiner erzählen, dass Jamie Lee Curtis nicht eine Emmy-Nominierung für beste Gastdarstellerin oder sowas kriegt. Da gibt's ja eine eigene Kategorie für Cameos schon immer. Und dafür könnte Jamie Lee Curtis eine kriegen, finde ich. Hat's auf jeden Fall verdient. Ich habe am selben Tag habe ich Borderlands gesehen.
Oh Gott.
Jamie Lee Curtis. Der Kontrast könnte nicht größer sein. In keiner Welt. Also, es ist so ein krasser Kontrast. Das eine hat sie mit einem vollen Kühlschrank gespielt. Und das andere hat zwar mit Essen zu tun, aber das hat sie aus purer Leidenschaft für die Schauspielerei gemacht. So, das ist wirklich ein riesen Kontrast. Und auch kaum wiederzuerkennen, nicht nur wegen der Perücke oder so, sondern Borderlands ist ja halt versucht, so auszusehen wie ein Cosplay-Fotoshooting zu einer Spielevorlage, die aber komplett ein Cell-Shading, also Zeichentrick-Look ist. Und deswegen sieht sie da halt sehr verkleidet aus. Und in The Bear ist die Kamera so nah dran bei Jamie Lee Curtis, wie ich es noch nie gesehen habe. Du ziehst jede Hautfalte im Gesicht. Und sie ist nicht überschminkt, und sie ist ehrlich und sie ist tiefgründig. Und also es ist so dankbar für Schauspieler, dass sie sich so präsentieren können. Und dass sie den ganzen Dialog auch, und das ist ja wieder der Unterschied zum Theater dann, so einen theaterhaften Dialog machen können, ohne dass sie dabei künstlich laut reden müssen. Mm. Die flüstern teilweise miteinander. Das gibt nochmal so eine andere Art von Intimität, wenn die Kamera so nah dran ist und die Leute so echt miteinander reden und sich auch so ins Wort fallen und auch diese Dynamik immer im Dialog, wie du sagst, die Selbstwahrnehmung von ihr ist ja komplett kaputt. Sie hat ja offensichtlich psychische Probleme, die sie nicht behandeln lässt. Aber wie macht man das denn auch bei Verwandten? Was macht man da? Mm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Im näheren Bekanntenkreis kenne ich ähnliche Fälle, wo ich wirklich denke, es ist halt sehr nah an der Realität, was ich da gerade, dieser Dialog und dieses Aufarbeiten von ihrer eigenen Beziehung ist so nah an der Realität und so perfekt gespielt.
Ja, du kannst die Leute nicht dazu zwingen, ne? Die müssen das
ja
aus eigenen freien Stücken machen. Ja.
Nee, großartig.
Okay, dann lass uns doch über das Finale reden. Das ist ja eigentlich, ist das Finale dann immer das, die Kirsche auf der Sahnehaube, so, das was so, das alles noch schön abrundet und ganz toll ist.
Auch in der Sterneküche?
Tja, weiß ich nicht.
Ich habe gelernt, die lassen viel weg. Und selbst das kostet viel Geld.
Ja, die 10. Folge, die heißt Für immer, was auf Deutsch nicht ganz so schön funktioniert. Forever. Ever heißt ja dieses Restaurant, das Gabelrestaurant, das dann schließt.
Ach so.
Yeah. Und ja, das ist quasi eine Funeral. Also im Englischen heißt es tatsächlich, es ist eine Beerdigung. Ich weiß nicht, ob du das recherchiert hast, aber es sind tatsächlich viele echte Köche und Köchinnen, die da ihren Gastauftritt haben.
Okay, pass auf, ich habe das überhaupt nicht recherchiert. Okay. Aber das ist mir auch schon in der Eröffnung der ersten dieser Staffel aufgefallen, wo ja auch schon Sternekoch ihm was beibringt. Ohne Witze, diese Serie ist so durchdrängt mit Cameos von großen Schauspielern, die so geil spielen, selbst in der kleinsten fucking Nebenrolle, wenn Josh Hartnett eine Tür aufmacht. Du merkst sofort, wenn jemand ein Cameo hat, weil er Koch ist. Ich finde wirklich, ich muss da gar nicht drüber nachdenken. Ich habe nichts davon gegoogelt. Ich habe schon als ich an diesem Tisch saß, bei diesem Screening, habe ich schon zu anderen Leuten gemeint, das ist wahrscheinlich ein Koch, oder? Der ist doch kein richtiger Schauspieler. Ja, das ist ein berühmter Koch aus dem Fernsehen. Ja, okay, ja. Man merkt's. Mhm. Die spielen alle nicht wirklich. Die spielen für eine Kamera, teilweise extrem. Aber sie sind sehr authentisch im, ich rede jetzt mal übers Essen.
Ja.
Das schon. Ja. Aber du merkst bei jedem einzelnen Satz, den diese Leute sagen, und ich sag nicht mal, dass sie super beschissene Schauspieler sind, sondern du merkst einfach, bei so einer intensiv schauspielerischen Serie, wenn du das daneben hältst, merkst du es einfach sofort. Also die könnten genauso gut noch mal kurz in die Kamera gucken.
Ja.
So, es ist halt einfach so. Du hast bei jeder einzelnen Person gemerkt, dass das ein Koch ist.
Es ist halt der Creator der Show, der ist ja, ich weiß nicht gar nicht, ich glaube, er selber ist kein Koch, Christopher Storer, aber er hat halt ja, Verbindungen in die Kochszene. Ich glaube, die Schwester ist irgendwie Köchin und ist auch irgendwie diejenige, die dann die Gerichte zaubert für die Serie.
Und ich hab dazu einen Funfact gehört, den ich aber nicht verifizieren konnte. Das kannst du es mir vielleicht sagen. Mir hat jemand gesagt bei diesem Screening, angeblich ist die einzige Person des Hauptcasts, die wirklich auch Kochausbildung hat, der Handwerker.
Ja, ja, das
stimmt.
Das stimmt.
Aber was für eine Kochausbildung? Also wirklich auch Sterneküche oder ganz normal, keine Ahnung, in der Kantine gejobbt? So, das habe ich auch.
Also er ist schon richtig, also wir reden von Neil Fack, das ist der Handwerker, der etwas rundere mit den ganzen Tattoos. Das ist ein das ist ein Koch, der hat Kochbücher rausgebracht und ich habe
Kochbücher?
Ja, mehrere. Also auch okay. ganz, ganz witzige Bilder sind da drauf. Und ich habe mir auch schon ein Kochvideo von ihm angeguckt. Da hat er erzählt, wie sie diese Sandwiches gemacht haben. Und das ist sehr witzig, den zu sehen, so, weil er tatsächlich genau so redet wie in seiner als Figur, nur dass er diesmal halt weiß, wie man Messer halten muss und so. Also ja.
Aber der ist ein guter Schauspieler.
Ja.
Das muss ich sagen. Also.
Ja. Aber genau, also die ganze Serie ist ja eine Liebeserklärung an das Restaurant-Business. Insofern passt es natürlich, dass dann auch Menschen zu Wort kommen, die das Ganze ja personifizieren. Aber also zum einen eben, ja, fällt es schon ab, wenn man es dann mit den anderen sehr, sehr guten SchauspielerInnen vergleicht. Aber für mich war es auch so, es war irgendwann so wirkt es wie ein Selbstzweck. Also ich meine, das ist die letzte Folge, ja. Es sind viele Storyparts sind noch nicht zu einem Ende geführt worden. Viele Charakterbögen sind noch nicht zu Ende. Mhm. Und wir, jetzt hartes Wort, verschwenden Screentime damit, dass halt lustige Anekdoten aus dem Restaurant-Business erzählt werden. Und dann, ich denke, das ist absichtlich, aber wir haben ja auch, das ist auch so sinnbildlich dafür, zwei Dialoge, nämlich einmal Carmi, hast du vorhin schon angesprochen, Carmi und Chef David, und ein Dialog zwischen Sydney und Adam, weil das habe ich jetzt nicht erzählt, aber Adam, der aus dem Ever-Restaurant, der möchte natürlich sich jetzt nicht zur Ruhe setzen, sondern er möchte halt weitermachen und er braucht dafür auch jemand, der gut in der Küche ist und er will Sydney abwerben. Aber Sydney aus falscher Loyalität wahrscheinlich kann sich nicht dazu durchringen. Und wir haben so diese beiden Dialoge, die unbefriedigend enden. Also im Prinzip enden sie so, wie sie angefangen haben. Also normalerweise hast du es ja bei einem Dialog, dass halt irgendeine Wandlung passiert oder irgendjemand sich weiterentwickelt oder irgendwas passiert. Aber gerade bei dem Dialog Sydney und Adam ist es so, sie gehen rein, er sagt, ja, wie ist, hast du Carmi schon gefragt? Sie sagt, nein, ja, okay, aber schön, dass wir gesprochen haben. Also sehr, ich denke, es ist absichtlich, also das ist ja nichts passiert ohne Sinn und Zweck, aber es wirkt sehr unbefriedigend und das eben, ja. und dann endet die Folge auch noch auf einem Cliffhanger. Also Carmi hat natürlich die Party schon lange verlassen, weil er keine Ahnung, weil es ihm nicht wichtig ist oder weil er mit den ganzen Leuten nicht abhängen will, bekommt dann eine Push-Nachricht. Und wir sehen, also eine Push-Nachricht, dass eben der Chicago Tribune, ist es, glaube ich, das Review gepostet hat. Und wir sehen das Review nicht. Wir sehen, glaube ich, nicht die Headline. Aber wir sehen so ein paar Stichpunkte, so ein paar, also Ausschnitte aus dem Review, so viele gute, aber auch einige negative. Und das ist natürlich immer so die Frage, wie ist es jetzt in der Summe gut, ist es schlecht? Denn das haben wir jetzt auch nicht gesagt, denn es ist sehr wichtig für das Restaurant. Der Cicero hat ihm ja eine Deadline gegeben, also wenn das Review schlecht ausfällt, dann war's das, dann ziehe ich den Stecker, weil es ist ja auch für mich.
Aber der Review ist nicht nur schlecht.
Ja, genau, dann ist nämlich die Frage, wie geht das jetzt weiter?
Wie gehen die damit
um? Ja, genau, man sieht ja auch, dass er mehrere verpasste Anrufe hat von Computer und von Cicero, aber sie endet auf einem Cliffhanger, to be continued, also es wird offen gelassen. Immerhin, wir müssen jetzt auf die vierte Staffel nicht ganz so lange warten. Die ist natürlich schon längst bestellt und sie können das Ganze auch relativ schnell abdrehen. Das heißt, wahrscheinlich werden wir 2025 die vierte Staffel von The Bear bekommen. Aber ich fand es trotzdem für ein Finale unbefriedigend. Also vor allem auch, wenn man es vergleicht mit dem Staffelfinale von 1 und Staffelfinale von 2. Das waren, ja. Also die Folgen an sich waren besser und sie haben mit einem Knall aufgehört oder zumindest auf einem Storypunkt aufgehört, der befriedigend war, aber trotzdem Lust gemacht hat auf mehr. Und hier ist es, ich wiederhole mich, unbefriedigend. Aber wie fandest du denn die letzte Folge?
Bisschen unbefriedigend, man will halt mehr, man will, dass es weitergeht. Fühlt sich nicht ganz an, auch wie ein Finale, wenn sie nicht to be continued am Ende reinknallen würden. Weil viele der Folgen waren, gerade in der dritten Staffel, waren ein bisschen cliffhangeriger, als es in den Staffeln davor war. Aber ich finde, das große Wichtige ist halt passiert in der Folge. Nämlich, dass Carmi einerseits erkannt hat, was für ein Tyrann David zu ihm war, aber dass es ihm gleichzeitig genutzt hat. Und die Frage ist, wie geht er mit dieser Erkenntnis um? Mhm. Und gleichzeitig verfestigt sich in dieser letzten Folge das, was wir da die ganze Zeit schon mitkriegen in dieser dritten Staffel, dass er dasselbe ja mit Sid macht. Und am Ende hat sie eine Panikattacke. Mm. Sie hat genau das, was David bei Kami ausgelöst hat. Und das ist schon so next level, weil Sid steht ja an diesem Scheideweg. Geht sie jetzt den Weg, den Kami gegangen ist, nämlich unter einem Tyrannen quasi zu lernen, oder macht sie was komplett eigenes, was wirklich auf Augenhöhe ist. Aber wird sie das weiterbringen, ist ja natürlich auch eine Frage. Weil das wissen wir ja, dass es ihn weiter... Weil insofern hat ja David recht. Man kann davon ausgehen, dass es ihn irgendwo weitergebracht hat. Die Frage ist, wie viel weiter? Weil Kami ist so talentiert, er hätte das vielleicht auch von anderen Chefs lernen können, ohne dass sie ihn tyrannisieren. So, das ist halt immer super hypothetisch, ne, ob das dafür jetzt nötig war oder nicht, um dieses Teil, um das aus ihm rauszukitzeln. Aber das Gleiche gilt ja, das ist ja die Frage, die vor der Sid steht. Und wir haben jetzt noch keine Antwort drauf. Aber es wäre ein schlechtes Staffelfinale, wenn wir eine Antwort darauf kriegen würden und dann ist die Serie zu Ende.
Hm, ja, ja.
Es ist ja Happy End, was du willst.
Natürlich will ich ein Happy End.
Das Happy End. Die Auflösung ist ja das Happy End wahrscheinlich.
Ja, so, oder?
Nee, aber so kannst du ja auch nicht enden.
Ich weiß nicht, ob die Serie ein Happy End bekommt. Ich finde das hier besser als das
Finale der ersten Staffel.
Okay.
Weil das Finale der ersten Staffel war so ein Märchenende, wirklich aus dem Arsch gezogen, oder im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Dosen gezogen. Das fand ich ja wirklich albern. Ich meine, ich fand das cool, dann endlich zu wissen, warum das Ganze überhaupt The Bear heißt. Also die Serie erklärte ja eine Staffel lang nicht, dass es The Bear heißt, oder warum es The Bear heißt. Es ist sogar so, dass dieser Begriff auch erst nach und nach so aufgearbeitet wird oder mir erst klar wurde. Erst dachte ich, Kami ist The Bear. Dann merke ich, Moment mal, Mickey wird auch gerne The Bear genannt. Hä, was jetzt? Ach, die beiden werden gerne The Bear genannt. Ach, weil ihr Nachname Bear Sato ist. So, das ist tatsächlich, es hat sich erst nach und nach erschlossen bis zu dieser Weihnachtsfolge. Und ich wirklich dachte, okay. Na, überhaupt, die Serie arbeitet ja damit, dass sich wirklich alles erst nach und nach erschließt und vieles als gegeben für die Figuren da ist, aber der Zuschauer, es ist ja auch so ein bisschen Mysterium, das dann da mitfließt, wird da so mit reingezogen. Und ich finde, dazu gehört, dass ein Staffelfinale Lust auf mehr macht. Die erste Staffel war halt so konzipiert, die hätte da enden können, die Serie. Die wussten das halt nicht. So, wir haben jetzt dieses Märchenende, und es war wirklich ein Märchenende. Eigentlich kann man sich der ja auch verarscht vorkommen. Weil es kann doch nicht sein, dass das jetzt die Lösung ist, dass Geld vom Himmel fällt.
Sie haben es aber so, schon vorher angeteasert, ne?
Also ja, aber es hält ja trotzdem aus dem Himmel fallen für die. Kannst du so oft anteasern, wie du willst. Es wird sogar erst kurz vorher angeteasert. Ich glaube, eine Folge vorher oder so mit dem KBL. Dass der sich $300.000 geliehen hat, das sagen sie relativ früh.
Nee, ich meine die Dose, weil ich glaube, es ist sogar in der ersten Folge, dass Carmi exakt eine dieser Dosen aufmachen möchte und kurz davor dann eben die Dose wegschmeißt, weil er, so hat es der Showrunner gesagt, weil er noch nicht so weit ist.
Aber das ist ja kein offensichtlicher Teaser, dass wir wissen, worauf das hinausläuft. Aber im Nachhinein natürlich ein nettes Easter Egg, das stimmt. Ja. So die zweite Staffel, die hat ein perfekt rundes Ende. Da bin ich bei dir. Da kommt die dritte Staffel nicht ran. Aber so ein Ende wie bei der dritten Staffel, dass es da wirklich to be continued ist. Man merkt halt, ab der zweiten Staffel wussten sie, wir haben eine Hitserie, wir haben eine Serie, die mit Preisen überhäuft wird, die geguckt wird, die gestreamt wird weltweit, die Schauspieler anlockt, die da mitmachen wollen aus Prestigegründen und um herausgefordert zu werden. Die wussten bei der zweiten Staffel schon, wir machen noch eine dritte, Minimum. Und bei der dritten wussten sie schon, wir machen auf jeden Fall noch eine vierte. Das merkt man dem an, darunter leidet es ein bisschen. Das gebe ich dir, aber überleg mal, wie du gerade über die Napkins-Folge geredet hast, wie du über die Ice Chips-Folge geredet hast oder ich auch. Ey, das ist doch Next-Level-Kunst. Mir ist das wichtiger als jedes vorankommende Handlung. Ich meine, es sollte ja eh nur darauf hinauslaufen, dass das Restaurant läuft. Das ist mir doch scheißegal, ob das Restaurant läuft. Ich will diese Charaktermomente, die sich so echt anfühlen, für diesen Dopaminschub gucke ich mir die Serie an.
Okay, dann würde ich sagen, sind wir jetzt bei der Kritik, also wie wir die Staffel an und für sich finden. Es ist mir jetzt auch aufgefallen, als wir darüber geredet haben, denn eigentlich habe ich nämlich hier stehen, sie hat gefühlt nicht so viele Banger-Folgen wie die zweite Staffel, aber jetzt, wo wir darüber geredet haben, sind die Folgen eigentlich schon gut. Ja. Aber, also, was mir trotzdem aufgefallen ist, also, Carmi ist in dieser Staffel zu ehrgeizig und verliert dadurch so ein bisschen das Wesentliche aus den Augen. Und ich habe mich so gefragt, ob das nicht vielleicht eine Metapher für die Staffel an sich ist. Und auch was ich kritisieren muss, ist, dass so diese dritte Staffel kein, ich nenne es mal, erzählerisches Ziel hat. Also in Staffel 1 ist es, kann Carmi the Beef retten? Das ist das, was sich durch alle Folgen durchzieht. In der zweiten Staffel ist, können Carmi und Co. das Restaurant rechtzeitig eröffnen? Das ist auch etwas, das sich durch jede Folge durchzieht. Ich erinnere nur an die, an die Folge mit der Feuerprobe, ja. Und in der dritten Staffel ist das eigentlich so, the bear macht miese. Das wird zwar in Folge 4 thematisiert, ja, das zieht sich aber meiner Meinung nach nicht so stringent durch die Staffel durch. Und dadurch fühlt sich die dritte Staffel so ein bisschen ziellos an, finde ich.
Ja, es ist halt das alte Walking Dead-Problem. Wenn sich nur noch auf metaphorischer Ebene die Haupthandlung weiter bewegt und nicht tatsächlich weiter bewegt, sondern du hast Charakterfolgen, was Walking Dead halt sehr gerne macht, dann fühlt sich das ziellos an. Ist auch ein bisschen so. Also ist ein bisschen so, wir haben eigentlich keine Geschichte für 5 Staffeln. Wir strecken das jetzt durch geile Charaktermomente. Ja, aber so sind auch ein paar der besten Walking Dead-Folgen entstanden. Das ist halt immer so das Problem. Auch wenn die Serie sehr lange Zeit immer schlechter wurde. Ich habe gehört, es wurde wieder besser nach der 8. Staffel. Ich werde das wahrscheinlich nie erfahren oder irgendwann mal nachholen. So ähnlich ist es hier auch. Aber jetzt auch gerade in der Gänze, wo ich mir alle 3 Staffeln noch mal so richtig reingehauen habe, fand ich das gar nicht so schlimm. Überhaupt nicht. Aber ich habe auch kein Jahr auf die 3. Staffel gewartet. So, das kam für mich jetzt alles ja plötzlich. Und jetzt warte ich ein Jahr. Frag mich noch mal in einem Jahr bei der 4. Staffel, wie ich mich dann fühle, wenn es immer noch auf der Stelle tritt. Wenn sie clever sind, hören sie mit der 4. Staffel auf. Man merkt, es ist bald zu Ende erzählt. Es kann nur noch um diese Entscheidungen gehen und dass der Laden läuft.
Ja.
Alles andere wäre redundant.
Ja. Es gibt,
also wenn da jetzt irgendwelche anderen Probleme kommen wie, neben uns hat ein anderes Restaurant aufgemacht, das jetzt die Kunden wegschnappt, so. Dann ist es soapy. Ich glaube, das hat die Serie nicht verdient. Ja. Ich glaube, die zieht weiter. 4 Staffeln ist fertig. Ja. Wäre meine Vermutung. Haben sie aber nichts angekündigt, oder?
Die 4. Staffel ist bestätigt, alles darüber hinaus noch nicht. Ja. Und jetzt versuche ich mich gerade zu erinnern, ob ich das jetzt mit einer anderen Serie verwechsel oder ob es tatsächlich The Bear war. Ich glaube, es war The Bear, dass hier gesagt wurde, wir überlassen das dem Showrunner, also Christoph Storer. Wir überlassen ihm das. Wenn er sagt, nach der 4. ist gut, dann sind wir happy. Wenn er sagt, nein, ich möchte noch eine 5. Staffel haben, dann bekommt er die 5. Staffel. So, glaube ich, wurde das mehr oder weniger ausgedrückt.
Klingt vernünftig.
Ja.
Wenn er noch eine Story hat, hat er noch eine Story.
Also ich, so, wir haben ja jetzt über die 4. Staffel geredet. Und ich finde, also klar, sie können im Prinzip so weitermachen, wie sie bisher das gemacht haben. Sie sind ja auf einem guten Weg. Oder ich meine, die Serie ist ja in den USA ein Mega-Erfolg und räumt alle möglichen Preise ab. Aber für mich persönlich, also wenn ich mir was wünschen könnte, braucht die Serie wieder so ein Ziel, auf das die Figuren hinarbeiten und vor allem auch klar hinarbeiten. Das hat jetzt in der 3. Staffel so ein bisschen nachgelassen. Und das würde ich mir wünschen. Und ich bin gespannt, oder anders ausgedrückt, ich will, dass sich Carmi weiterentwickelt. Ich bin mir nicht sicher, ob er das wird, ob er aus seiner Haut raus kann, ob er nicht vielleicht zu einer tragischen Figur wird und tatsächlich, wie wir jetzt schon thematisiert haben, zu einem neuen Chef David wird. Ich würde es ihm wünschen, weil ich meine, wie heißt er? Jeremy Allen White? Macht es halt auch unfassbar sympathisch, wie eigentlich alle, die sind ja alle super cool. Also ich wünsche ihm das und ich hoffe, das ist so der Softie in mir, ich hoffe, dass sich die Figuren irgendwie aussprechen, dass es ein Happy End gibt. Mal, ob es das gibt, keine Ahnung.
Ich hau mal eine Vermutung raus, okay? Also es gibt ja diesen Leitsatz, der sich durch die 3. Staffel zieht, Every Second Counts, der ja auch bei denen hängt, den Richie auch gelernt hat und etwas ist, was ja David auch reingeprügelt hat in Carmi im Prinzip. Und dieses Prinzip lebt er gerade. Und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass er beginnt, dieses Prinzip komplett zu hinterfragen. In derselben Folge, in der Olivia Colman das Schild abhängt, Every Second Counts. Und es gibt noch ein anderes Prinzip, das man gelernt hat über die Figur von Tina, dass Essen besser schmeckt wegen der Gesellschaft, wegen der Menschen. dass es das das Entscheidende ist. Nicht, wie schnell es zubereitet ist, sondern dass das der Punkt, das, also sagt ja auch Coleman selber, man erinnert sich an die Menschen, Menschen erinnern sich an die Menschen und an die Umgebung, also an die Situation, so rum. Menschen erinnern sich an Menschen. Das ist etwas, was jetzt auch auf den Weg gebracht wurde. Und ich glaube, dieses Every Second Counts, dieses französische Kochen, nicht, dass sie damit aufhören, aber dass es jetzt menschlicher wird. Dass diese Geste der Dankbarkeit, wo sie sich so auf die Brust reiben, dass das jetzt nicht mehr nur noch so eine Plattitüde ist.
Haben Sie das in der dritten Staffel eigentlich überhaupt mal gemacht? Ich glaube, vielleicht so in der zweiten Folge.
Das ist eine gute Frage. Das ist für
mich ja deutlich weniger als in der zweiten Staffel, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es hat ja auch schon in der zweiten Staffel angefangen, weil er ja nicht aufgehört hat mit seinen Ausrastern. Da kann er sich ja zehnmal entschuldigen. Wenn er nie aufhört damit und nicht draus lernt, funktioniert's ja nicht. Aber dass das auch wirklich ernst gemeint ist.
Ja.
So, ich glaube, dahin muss sich diese entwickeln. Das ist sehr obvious, dass es in diese Richtung gehen muss. Die Frage ist, ob alle Charaktere mitziehen oder sie für sich erkennen müssen, ich muss weiterziehen. Das kann ja, bei Sid kann ich mir das sehr gut vorstellen. Könnte mir aber vorstellen, dass Kami sich ändert. Und ich glaube, in einer Welt, in der die Serie nicht so erfolgreich gewesen wäre, wie sie ist, hätten sie das in einer dritten und letzten Staffel erzählt. Und ich glaube, das ist das gute alte Game of Thrones Prinzip. Sie strecken den letzten Akt auf zwei Staffeln. Und der allein schon der Übergang in der Mitte fühlt sich sehr unbefriedigend an. Und ob sich das am Ende unbefriedigend anfühlt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, das ist der Rahmen, in dem sich die Serie bewegt und mit dem sie uns schon so angeschubst hat. Und mir geht's eher um diese Symbolik, die dahinter steckt, als wirklich, dass Leute in einem Raum stehen und etwas ausdiskutieren, das sind alle Probleme aus der Welt. So funktionieren ja auch Menschen in Wirklichkeit nicht. Da ist die Serie schon so ehrlich mit sich. Man denkt, immer wenn man denkt, jetzt reißen sich endlich alle zusammen, dauert's nur eine Folge und sie schreien sich wieder an und werden richtig persönlich. Aber ist nicht genauso Familie und Freundeskreis, nur hier nochmal auf eine Küche reingesteckt, in die Tür zugemacht? Finde ich schon. Und damit ist es schon wieder authentisch. Ich finde es auch sehr authentisch, dass er und Richie so ein Fallout hatten am Ende der zweiten Staffel. Und dass das eigentlich schon so halb gegessen ist mit dem Anfang der dritten, aber nicht immer noch nicht ausgesprochen ist und deswegen immer noch das Problem in der Luft ist. Sie funktionieren nur koexistierend einigermaßen. Das ist schon sehr realistisch. So ist Streit in der Familie oft. Ich mag das, dass die Serie da nicht zu viel, okay, wir müssen weiterziehen, ihr müsst euch jetzt vertragen, damit es endlich weitergehen kann. Nee, das mündet alles im großen Vertragen und dann auch funktionieren.
Mal sehen. Also wir haben ja gesehen, dass in der zweiten Folge war das, dass sich Richie und Carmi eigentlich in vielem einig sind. Aber Carmi sagt dann, Richie sagt dann so, also eigentlich müsste ich dir zustimmen, aber weil du so ein unfassbarer Arsch warst, sehe ich es jetzt absichtlich anders. Und wir haben auch in der dritten Folge war es, glaube ich, oder in anderen Folgen werden sie so gegeneinander geschnitten, dass sie so wortlos nebeneinander stehen, mit dem Rücken zueinander und absichtlich nicht miteinander reden wollen. Und dann merkst du, da ist noch was in der Luft, da ist noch irgendwas nicht ausgesprochen. Wo du jetzt Every Second Counts angesprochen hast, das hat ja eigentlich zwei Seiten. Denn das haben wir ja in der zweiten Staffel gesehen, dass man das klar so lesen kann im Sinne von französisches Kochen, auf die Sekunde genau, schnell, schnell, schnell. Aber was ja Richie in der Folge Gabeln gelernt hat, ist ja die andere Bedeutung des Ganzen.
Ja.
Und das könnte natürlich schon so ein bisschen der Schlüssel dazu sein oder ein Hinweis sein, wie sie es vielleicht in der vierten Staffel oder vielleicht in einer fünften Staffel machen, dass Richie eventuell Carmi die zweite Bedeutung dieser Phrase wieder zurückbringt. Dass ihn sagt, so kann es auch gehen. Wer weiß. Mhm. Also every second counts im Sinne von jede Sekunde ist ein Geschenk, jede Sekunde auf Erden ist was Besonderes und das müssen wir wertschätzen.
Hast du eine Lieblingsfigur?
Oh, wow, das ist eine krasse Frage. Also ich glaube, in der zweiten Staffel war es ganz klar Richie. Jetzt in der dritten Staffel ist es vielleicht sogar Donna. Weiß ich nicht. Wie ist es denn bei dir?
Definitiv Richie in jeder Staffel. Aber ich mag ja jede Figur. Mm. Also ich liebe es auch, Tina zu folgen oder so. Ich glaube, dass ich ein Ensemble so lieb gewonnen habe, hatte ich das letzte Mal so auf so einem Scrubs-Niveau. Also, bei einer Dramedy wohl gemerkt, weil bei Game of Thrones mag ich auch jede Figur. Das ist auch ein bisschen. Aber, nee, es hat mich so ein bisschen auch wieder an Scrubs erinnert, dass ein Ensemble in der Dramedy so gut funktioniert, weil es dich zum Lachen und zum Weinen bringen kann. Und dass du jeder Figur gerne folgst. Aber ich finde Richie in so einem besonders nahbaren Charakter, auch wenn er einen sehr plötzlichen Sprung macht, aber das macht er halt in einer sehr guten Folge. Und er ist sowieso, musst du mal den Namen nachschauen, Eben Moss Backrack, oder Bachrach, Backrack, würde ich sagen, ist so ein Durchstarter der letzten Jahre, durch The Bear ganz besonders, aber auch allein sein Cameo, also nicht Cameo, sein 3-Folgen-Auftritt in Andor, in der anderen super guten Disney-Plus-Serie, ist legendär für mich jetzt schon. Und er wird ja im MCU, wird er ja The Thing spielen bei den Fantastic Four. Und da hat er ja so schön geantwortet auf die Frage, was er denn zur Vorbereitung auf die Rolle gemacht hätte. Er hat gemeint, er hat sich halt Steiner angeschaut. Ist ein so lustiger, cooler Typ, aber auch wirklich ein super Schauspieler. Mhm. So richtiger Charakterdarsteller, oder wie Dustin Hoffman immer gesagt hat, die Leute sagen immer Charakterdarsteller, wenn jemand nicht gut aussieht. Das ist ja eigentlich schon eine absolute Gemeinheit, aber er ist halt, das rausgenommen, ein absoluter Charakterdarsteller in all diesen Rollen, die ich gerade genannt habe, und ich muss mir dringend mehr Sachen mit ihm anschauen. Aber das ist natürlich ein fantastischer Cast, in der keiner abfällt. Also selbst ein Matty Matheson heißt er, der den Handwerker spielt und eigentlich Koch ist. Da fällt ja keiner, also keiner ist hinten dran. Das passt alles so harmonisch ineinander und ist auch so typisch amerikanisch. Also wenn man mal so ein Diner war oder so in Amerika, das sieht da auch so aus. So diese Mischung aus ranzig, aber gerade nicht so ranzig, dass das Gesundheitsamt den Laden zumacht. So, wenn du nicht gerade McDonald's bist, und selbst McDonald's ist es so, dann ist das halt, es fühlt sich so echt amerikanisch an, als würdest du wirklich über die Straße gehen und dann in so einen Beef-Laden rein. Nee, das ist authentisch und greifbar, alles daran, und deswegen ist es fantastisch.
Das sind doch schöne Schlussworte für diese Folge.
Aber du hast so eine schöne Frage noch reingeschrieben. Du hast noch reingeschrieben, welches ist der Lieblingscameo? Das würde mich schon interessieren,
was
der
Lieblingscameo ist.
Weil das ist eine Cameo-Serie.
Das habe ich jetzt gelöscht, weil du da schon drüber geredet hattest, tatsächlich.
Aber habe ich ein Lieblingscameo genannt? Ich müsste jetzt überlegen, was ist denn mein Lieblingscameo bei diesen ganzen Cameos? Weißt du was? Also, wenn ich am liebsten zuschaue, tatsächlich, weil ich ihm den Koch zu 3 Millionen % abkaufe, ist hier der, ach, warum komme ich jetzt nicht auf den Namen? Der aus Guardians of the Galaxy.
Nicholas Holt?
Nein, das ist nicht Nicholas Holt. Nicholas Holt ist anders, sieht aber so ähnlich aus.
Heißt er mit
Poulter, ja, Poulter. Also der berühmte
Will, der Will Poulter, für
immer,
so heißt
Will
er.
Poulter, der sich immer in der Filmgeschichte verewigt hat mit der Tarantel, die mir die Eier gebissen hat, und wir sind die Millers. Aber der ja wirklich eine unglaubliche Transformation gemacht hat. Body Transformation. Aber unabhängig davon, der spielt das halt so gut. Ich glaube ihm halt den Koch, wenn man ihm dabei zusieht, wie das Essen zubereitet und alles, und wenn er darüber redet und wenn er mit den Köchen redet übers Essen machen, wirkt er mehr wie ein Koch als die Köche, mit denen er gerade redet. Es ist, ich glaube, das ist mein Lieblingscameo, wenn man das bei ihm so sagen kann, weil er hat ja schon eher eine feste Nebenrolle.
Ja, deswegen habe ich da mit ihm auch gar nicht gerechnet, ich dachte mir sowas im Sinne von Josh Hartnett oder.
Das ganz am Anfang war es schon ein harter Cameo einfach. Dass sie ihn dann reingeschrieben haben, dass er in Chicago ist und auch erstmal in Chicago bleibt. Und ich behaupte auch, er mag Sid. Er könnte sich ja noch einiges entwickeln für die Handlung. Dann ist es mein Lieblingscameo.
Okay.
Oliver Platt als Uncle Jimmy ist eigentlich auch so ein Dauercameo, wenn man ehrlich ist, und nicht eine normale Nebenfigur. Aber der ist natürlich auch fantastisch. Also wirklich fantastisch.
Ich finde auch, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Wie heißt der nochmal, den Will Poulter? Wie heißt
die Figur? Ja.
Ich hatte es mir aufgeschrieben, aber ja, ich finde, also er und Sydney würde ich auch besser finden als, was ja viele tatsächlich im Internet shippen, so nennt man das ja, Carmi und Sydney. Also
ja, ein bisschen bewegt sich die Serie schon dahin, aber es wäre lame, wenn das
wäre. Ja.
Es wirkt halt teilweise so. Es geht doch hier eher um Freundschaft und er will ja offensichtlich was von Claire.
Ja.
Und wenn dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis zu einem sexualisierten Verhältnis wird, wird es schwierig.
Da soll doch Sydney lieber was mit Luca anfangen. So heißt er nämlich, ist mir dann auch wieder eingefallen. Ja.
Warum auch nicht?
Ja. Also ich glaube, ich habe keinen Lieblings-Cameo, glaube ich, in dem Fall, weil ich habe nicht so große Gefühle John Cena oder Josh Hartnett gegenüber. Ich habe mich gefreut.
Ich fand Josh Hartnett sehr charmant.
Ja, sehr charmant. Die sind beide sehr charmant, das hat beides sehr gut gepasst.
Ja. Es ist ja gerade diese Comeback-Zeit von Josh Hartnett. Nicht nur wegen Trap, nicht nur wegen diesem Film, sondern weil er jetzt so vielen Sachen wieder mitspielt. Er hat ja, ich glaube, schon eine Auszeit auf eine Schauspielerei genommen. Es war nicht so, dass seine Karriere im Arsch war, sondern wirklich gesagt, er muss mal eine Pause machen. Erst ist er, glaube ich, nach England gezogen, also weg von Hollywood. Dann hat er doch auch diese Serie gemacht mit Timothy Dalton und Eva Green. War das Eva Green? Das war so eine Frankenstein-Serie, irgendwas, so Comic. Es war doch eine Comic-Verfilmung. Weißt du, was ich meine?
Ich versuch's gerade zu googeln.
Davon habe ich nur ein paar Folgen gesehen. Das ist nicht so viel, was ich gesehen habe. Es gibt aber 3 Staffeln oder so. Warte, ich finde ja das raus. So, damit wir. Es ist auch gar keine so schlechte Fantasy-Serie. Hatte viele Fans auf jeden Fall. Lucky Number 7 war natürlich der letzte richtig geile Film, den er gemacht hat, abgesehen von Oppenheimer so als Nebenrolle. Sehe ich nur gerade, weil ich seinen Namen eingetippt habe. Ich sag's dir. Ist mir jetzt zu doof, dass mir das nicht ein. Penny Dreadful.
Ah, so.
Da gibt's sind tatsächlich auch 3 Staffeln, wenn ich es richtig sehe. Da spielt er mit. Das war so sein letztes großes Projekt, bevor er sich quasi in die Rente, also in die Vorläufe, in den Vorruhestand verabschiedet hat oder in die Pause. Und jetzt ist er ja so richtig zurück, hat man das Gefühl. Es fehlen noch ein paar mehr Hauptrollen. Aber irgendwie ist es doch schön, den wieder zu sehen. Und ich wünschte mir auch, dass er in The Bear öfter auftaucht. Und übrigens, Gillian Anderson fand ich natürlich ganz toll als die Ex-Frau von Richie. Aber das war in der zweiten Staffel schon.
Und ich meine, sie haben Richie zur Hochzeit eingeladen. Also das wäre dann ja eine gute Möglichkeit, auch Josh Hartnett wieder auftreten zu lassen.
Hab ich Gillian Anderson gesagt? Heißt sie überhaupt so? Die heißt doch nicht so, oder?
Ach, du fragst mich so Sachen. Ich
dachte hier die falschen Namen.
Das ist die Gillian Anderson ist die aus Akte X.
Das ist ja die aus Akte X, ne? Oh, das ist peinlich. Bin da nicht so, mit solchen Namen bin ich nicht gut.
Ich google sie gerade über ihren Ehemann. Ihr Ehemann ist.
Wer ist denn ihr Ehemann?
Ihr Ehemann oder ihr Freund ist Christopher Storrell, also der Showrunner.
Nein, Gillian Jacobs heißt sie übrigens, deswegen habe ich den Namen falsch gesagt. Gillian Jacobs ist mit dem zusammen?
Ja. Also, Storrell is in a relationship with actress Gillian Jacobs, who guest starred in The Bear.
Ich hatte keine Ahnung. Aber sie ist ja auch fantastisch in Community. Ja. Und ich freue mich einfach, den Community-Cast wiederzusehen, weil wer war da, ihr Love Interest? Weißt du es noch? Jeff David.
Ja. Ach, das ist.
Also Joel McHale.
Okay, ja, den sieht man durch die.
Der kann ja auch ernste Rollen.
Durch die Brille und den Bart habe ich ihn nicht wiedererkannt.
Ja, okay. Das ist Joel McHale.
Abgefahren.
Also, kleines Community. Oh, warte. Weißt du, wer der eigentliche Cameo-König ist? Ich nehme alles zurück, was ich bisher gesagt habe. Olivia Colman natürlich.
Ja.
Ich finde die so gut als Chef Terry. Ja. Holy moly. Olivia Colman, ich meine, wer Hot Fuzz gesehen hat und sie in einer kleinen Nebenrolle sieht, als flüsternde Sekretärin quasi in der Polizeistation und das vergleicht mit der zweifachen Oscar-Gewinnerin? Hat sie 1 oder 2 Oscars? Ich weiß nicht, auf jeden Fall mehrere Nominierungen. Olivia Colman. Holy moly, ist das eine gute Schauspielerin. Ich habe sie jetzt noch mal gesehen in dieser Serie, wie sie diesen Monolog hält über das Aufhören und wie sie aber selber angefangen hat als Köchin. Das ist so eine Range, die diese Frau hat. Und gleichzeitig ist sie so charmant. Man fühlt sich Darry Ritchie. Man will ewig neben ihr stehen und Champignons schälen. Und nicht, dass sie weggeht. Man will nicht, dass sie weggeht. Man will, dass sie bleibt und man mit ihr weiter reden kann. Das ist so wahnsinnig gut. Nee, Olivia Colman, sag ich.
Da war aber ihr Cameo dann in der zweiten Staffel besser, fand ich.
Das war der in der zweiten
Staffel. Der war wirklich, Den.
Ja, aber ich fand's auch charmant, wie sie die Rede hält und dann am Ende bei dieser WG-Party dabei ist und Pizza zubereitet. Das finde ich auch geil. Ja. Gott, diese Serie ist so, die ist wie ein Musikvideo an so vielen Stellen. So ein richtig gutes Musikvideo. Ich kann nicht böse sein auf die dritte Staffel, es geht nicht. Okay.
Ist in Ordnung. Das war auch gar nicht mein Ziel, dass du das hätte ich auch nie geschafft, nee. Aber ich meine, wie hat's euch denn gefallen? Also schreibt uns doch in die Kommentare, wie ihr die dritte Staffel gefunden habt oder was eure Lieblingsfolge von The Bear ist. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, war's das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an dich, Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
Yes, Chef.
Chef. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.